Ja, nach kleinen technischen Verzögerungen, die irgendwie immer dazugehören, läuft das OpenOffice jetzt unter Windows und nicht unter Ubuntu. Und damit haben wir den Beamer auch angesteuert bekommen. Naja, das Thema sind die FNORDs. Das heißt, heute den 23.05., ich glaube, das war so ein bisschen die Idee, an dem Datum nochmal so ein Thema zu verhandeln, was so zur normalen Chaos-Folklore so mit dazugehört. Ich werde das so ein bisschen woanders hintragen im Laufe des Vortrags. Das heißt, es zerfällt so ein bisschen in mehrere Teile. Ich will erstmal kurz so darauf eingehen, wie im Moment dieser Begriff Nord verwendet wird, wie das üblicherweise so auch gerade in der Hacker-Folklore im CCC-Umfeld jetzt so auftaucht, wo man dem vielleicht begegnen könnte, wie das da aussieht. Und dann möchte ich erstmal darauf eingehen, wie das ursprünglich mal gedacht war, also den Originalquellen, also hauptsächlich in der Illuminatus-Trilogie von Wilson und Scheer. Dann geht es im dritten Teil darum, was da für Leerstellen drinstecken, also was da beschrieben wird, aber eigentlich sich gar nicht so ohne weiteres von selbst erklärt, was da auch für Fallen drinstecken, die gerne übersehen werden, wenn man diesen Begriff so in der landläufigen Art benutzt. Und zum Schluss möchte ich darauf eingehen, wie man diese Leerstellen vielleicht füllen könnte. Das sind eher so Vorschläge, die auch ohne jede Frage ideologisch motiviert sind. Das erwartet ja vermutlich auch keiner anders. Zuerst mal zum ersten Teil, also warum ist dieser Begriff, warum sind diese FNORDs jetzt irgendwie ein Thema, wo kommt das eigentlich noch her? Der Chaos Computer Club, also heißt ja Chaos Computer Club, und das verdankt sich letztlich der so mehr oder weniger ernst gemeinten Anbindung oder Vorliebe einiger der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs für die amerikanische Bewegung oder Strömung der Discordia, wie man das nennen möchte. Diese Discordia verehren die Göttin des Chaos aus der griechischen Antike, also Eris. Die Verehrung ist allerdings immer so an der Grenze zu Selbstparodie und auch eigentlich immer voller Witz. Das heißt, das ist nie auseinanderzuhalten, was davon ernst gemeint ist und was nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Zum Beispiel wurde dann diese discordische Symbolik und auch einige von den Inhalten beim 23. Chaos Communication Congress dann auch so für das Logo, für das Merchandising der Veranstaltung verwendet. Da war dann der Apfel der Zwietracht oder der Zankapfel zu sehen, dieser goldene Apfel, den Eris, diese Göttin des Chaos, halt zu rollen pflegt, um einerseits die Leute zur Kenntlichkeit zu provozieren, um einfach dafür zu sorgen, dass sie die Karten auf den Tisch tun, dass sie ihre Interessen mal laut und deutlich bekunden, dass sie teilweise auch vor Begehren blind werden. Dieser Apfel spielt dann in der Illuminatus-Trilogie von Wilson und Scheer, auf die sich das eigentlich auch alles so ein bisschen bezieht, auf die das alles zurückgeht, auch eine sehr große Rolle im Plot. Also ist jetzt alles so ein bisschen Spoilerei, wird auch im Laufe des Vortrags nicht aufhören damit. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, muss sich jetzt die Ohren zuhalten. Am Ende dieser Trilogie wird dann sozusagen durch das Rollen des Zankapfels verhindert, dass die Nazis nochmal so eine riesengroße Massenschlechterei veranstalten in den späten 60er Jahren. Das heißt, Eris sorgt dann dafür, dass diese Nazis halt alle dann das vor sich sehen, was sie halt am stärksten begehren, ihren größten Wunsch, und die fangen einfach alle an, sich dann gegenseitig zu bekriegen und hören dann auf, die anderen umzubringen. So diese Art von Wirkung wird ihm zugeschrieben. Seit einigen Jahren klopfe ich so den discordische Ideenuniversum, diese Ideenwelt so ein bisschen auf Brauchbares ab. Habe da jetzt bei verschiedenen Gelegenheiten unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Also erstmal habe ich über Robert Anton Wilson gesprochen auf einem Chaos-Kongress, jetzt auch schon vor 6 oder 7 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Das war mir so als Einleitung, als Überblick gedacht, was da alles drinsteckt, was man da vielleicht auch daraus beziehen könnte, wie sich diese Gedanken vielleicht auch weiterentwickeln lassen. Und dann ging es nochmal um einzelne Lieblingsthemen der Discordia, also hauptsächlich sehr häufig ums Verschwörungsdenken, auch aus verschiedenen Perspektiven. Und letztes Jahr habe ich eigentlich auch hier auf der SIGINT mit so eine kleine Reihe versucht anzufangen, dann wirklich mal einzelne Konzepte der Discordia nochmal vorzuholen, mal zu schauen, was da eigentlich ansteckt. Da ging es um das SNAFU-Prinzip, haben vielleicht auch einige gesehen, vielleicht auch später dann nochmal die Aufzeichnung. Das SNAFU-Prinzip, das im Wesentlichen besagt, dass unter den Bedingungen von Herrschaft oder Unterdrückung einfach keine richtige Kommunikation möglich ist, dass also Hierarchien systematisch Kommunikation verunmöglichen, dass also eigentlich nur in einer herrschaftsfreien Welt tatsächlich richtig kommuniziert werden könnte. Diesmal soll es um das vermutlich neben SNAFU am häufigsten noch verwendete diskordische Wort gehen, um die Fnords, man also auch häufig noch irgendwo antrifft. Ich werde das ganz ähnlich machen wie letztes Jahr, dass ich halt so ein bisschen fundamentalistisch nochmal auf den Urtext zurückgehe. Also Wilson kann man jetzt leider nicht mehr fragen, der ist in der Zwischenzeit schon verstorben. Man ist also wie der Historiker oder der Exeget jetzt darauf angewiesen, am Buchstaben zu kleben und den mal so richtig hin und her zu wenden. Und ich mache dann auch die komplette Performance dazu, in der ich dann euch allen vorwerfe, dass ihr das vollkommen falsch verstanden habt und so weiter. Das gehört ja irgendwie dazu. Und wie es zu dem Thema Fnords auch dazugehört, dass ihr das auch falsch verstehen müsst, das geht ja gar nicht anders. Bei den Fnords geht es nämlich genau um diesen Inhalt, warum wir eigentlich glauben, was wir glauben, beziehungsweise warum wir überhaupt glauben, was eigentlich die herrschende Sicht, die Ideologie, die Staatsräson halt zusammenhält, warum Menschen sozusagen bestimmten Propaganda-Inhalten folgen, warum sie denen zusprechen, warum sie darauf in welcher Weise ansprechen. Es geht darum, warum diese Inhalte dann in den einzelnen Individuen so krass verinnerlicht sind, also als unhintergehbar eigentlich auch erscheinen. Und es geht auch schon im Originaltext darum, wie man diese Gewissheiten aber erschüttern kann, wie man sich im Grunde von diesen Propaganda-Inhalten dekonditionieren kann, was es da für Möglichkeiten gibt, wo jetzt im Illuminatus erstmal eine Möglichkeit vorgeschlagen wird, die kann man dann selber auch vielleicht nochmal auf Tauglichkeit untersuchen. Das ist im Grunde einfach was recht Praktisches. Dazu kommen wir dann beim Originaltext. Wie gesagt, erstmal der kurze Einblick darin, wie normalerweise heute dieses Wort auftaucht, wo man dem begegnet. Also ganz häufig ist es einfach irgendwo im Usenet so als Platzhalter, glaube ich, als irgendwas, wo man überhaupt noch irgendwas hinschreiben will. Also neben Test vielleicht so die zweithäufigste Platzhalter-Vokabel. Manchmal noch so ein bisschen mehr so auch als Überschrift, als Verstärker, so im Sinne von, glaubt mir das jetzt, ich will gerade nicht darüber diskutieren. So wird es, glaube ich, auch sehr häufig eingesetzt. Es gibt dann lustige, so ein bisschen auch schon so, man sagen, Auslegungen, von will ich mal eine vorlesen, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, von Theodor Prinz. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr als 10 Jahre alt. Er hat versucht, Fnord mal in irgendeiner Form zu fassen, die nicht unterkomplex ist, weil es ist relativ schwierig sonst, und hat eine Art Gedicht geschrieben. Fnord ist verdampfter Kräutertee ohne die Kräuter. Fnord ist ein wirklich, wirklich hoher Berg. Fnord ist der Ort, wohin die Socken nach der Wäsche verschwinden. Fnord ist das Gerät der Zahnärzte für schwierige Patienten. Fnord ist der Eimer, wo sie die unbenutzten Serifen von Helvetica lagern. Fnord ist das Echo der Stille. Fnord ist Pac-Man ohne die Punkte. Fnord ist eine Reihe von nervigen elektronischen Nachrichten. Fnord ist das Yin ohne das Yang. Fnord ist die Verkaufssteuer auf die Fröhlichkeit. Fnord ist die Seriennummer auf deiner Cornflakes-Packung. Fnord ist die Quelle aller Nullbits in deinem Computer. Fnord ist der Grund, warum Lisp so viele Klammern hat. Fnord ist weder ein Partikel noch eine Welle. Fnord ist die kleinste Zahl größer Null. Fnord ist der Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest. Fnord ist der unbenutzte Münzeinwurf am Spielautomaten. Fnord ist der Klang einer einzelnen klatschenden Hand. Fnord ist die Ignosekunde, bevor du die Löschtaste im falschen Dokument drückst. Fnord ist, wenn du nachts an der roten Ampel wartest. Fnord ist das Gefühl in deinem Kopf, wenn du die Luft zu lange anhältst. Fnord ist die leeren Seiten am Ende deines Buches. Fnord ist der kleine grüne Stein in deinem Schuh. Fnord ist, was du denkst, wenn du nicht weißt, was du denkst. Fnord ist die Farbe, die nur der Blinde sieht. Fnord ist morgens spät und abends früh. Fnord ist, wo die Busse sich verstecken in der Nacht. Fnord ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm. Fnord ist das Pfeifen in deinem Ohr. Fnord ist das pelzige Gefühl auf deinen Zähnen am nächsten Tag. Fnord ist die Angst und ist die Erleichterung und ist die Angst. Fnord schläft nie. So, das kann man durchaus als eine der wenigen nicht unterkomplexen Verhandlungen von Fnord bezeichnen. Hier kommen allerdings so einige Aspekte rein, die auf jeden Fall in dem Originaltext, wie wir das nachher sehen werden, gar nicht unbedingt drin waren. Also es geht hier noch viel mehr in die diskordische Mythologie hinein, als ich das heute ankratzen werde. Ihr werdet merken, dass sich einige von diesen Zeilen vielleicht später so ein bisschen auflösen, einige aber vermutlich auch nicht. Und dann gibt es halt so diese ganze typische Folklore. Es gibt diese T-Shirts mit dem Logo, das ich hier auch gezeigt habe, hat man vielleicht schon mal gesehen. Das heißt, Leute laufen selber als wandelnde Platzhalter herum, als Schilder, die nirgendwo hinführen. Auf einem Chaos-Kongress waren dann zum Beispiel auch da, wo die Schilder hingen, so da geht's lang, da sind folgende Räume, auch hin und wieder noch einzelne Schilder einfach mit Fnord drauf untergebracht. Fnord geht dann da lang. Leute sind rumgelaufen und haben geschaut, was da kommt. So, und die häufigste populäre Verwendung ist natürlich in der Überschrift des Fnord-Jahresrückblicks, wo es einfach im Wesentlichen hauptsächlich so als Thema, als Rahmen verwendet wird, eine Veranstaltung, die es fast jedes Jahr auf dem Chaos-Kongress gibt. Auch Fnord News Show heißt es auch manchmal. Da geht es dann der Eigenaussage der Macher, also Frank Rieger und Fefe machen das immer darum, die Meldungen zwischen den Meldungen, die subtilen Sensationen hinter den Schlagzeilen so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Das ist auch alles so augenzwinkernd gemeint. Was da in der Praxis aber passiert, ist eigentlich eher die konditionierten Reflexe aus der Nachrichtenwelt einfach nochmal abzurufen. Also die meisten Sachen, die da auftauchen, kennt man eigentlich auch aus Spiegel Online Nachrichten. Vielleicht ist es so ein bisschen tiefer aufgehängt hier und da. Sehr selten geht es dann wirklich um den Kontext. Das heißt, es wird dann immer nur so weit erklärt, dass die Pointe funktioniert. Das sind dann eher so diese Meldungen, bei denen man so hä denkt, beziehungsweise bei denen die beiden hä denken. Und die Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden, ist auch eher so, wie das ist alles irgendwie merkwürdig, bizarr, seltsam. Dient jetzt nicht unbedingt dazu, diese Wirkungsweise der Propaganda wirklich zu hinterfragen. Es geht eher so ein bisschen um die Distinktion, so ein bisschen sich selber hinsetzen zu können und zu sagen, haha, wir lachen ja drüber, dann haben wir den Fnord möglicherweise schon besiegt. Der Blick ins Original zeigt, dass es da alles ein bisschen tiefer sitzt, dass es auch alles ein bisschen dreckiger ist, irgendwie auch von der Idee her. Erstmal grundsätzlich, auch letztes Jahr beim SNAFU-Prinzip habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt, worum es bei Illuminatus in dem Buch eigentlich geht. Für das Thema Fnord ist sehr relevant, dass es halt eigentlich so eine Art Initiationsgeschichte ist. Das heißt, dass ein Aktivist so der radikalen Linken in den USA, in dem Buch dann eben diese Figur Joe Malik, im Laufe dieser Trilogie, also da passieren auch noch lauter andere Dinge, aber das ist so der eine rote Faden, der wird im Laufe dieser Trilogie praktisch so eingeweiht in ganz bestimmte Fringe-Zirkel, ganz bestimmte Ideenwelten, die sich dann mittlerweile in der Rückschau so alle auch als diskordisch irgendwie zusammengefügt haben. Damals gab es das ja so in der Form noch nicht. Und da hätte man das am ehesten vermutlich irgendwie als Libertarianism oder Anarchism verortet, was da an Ideen ausgebreitet wird. Also gerade diese Idee mit dem SNAFU-Prinzip ist ja ganz ähnlich, eine sehr grundsätzlich anarchistische Idee. Und sein Initiator sozusagen, derjenige, der ihn da einweiht, der ihn da irgendwie so ein bisschen, immer so ein bisschen den Horizont aufmacht, ist halt Hagbard Saleen, ist auch im Endeffekt die Hauptfigur dieser Trilogie ist, also so ein Freibeuter, der sich also von allen Staaten der Welt losgesagt hat und Piraterie betreibt mit so einem U-Boot, mit einem tödlichen Virus an Bord, sodass er halt irgendwie nicht wirklich angreifbar ist, oder zumindest funktioniert das in dem Buch so. Und in dem Buch gibt es dann erstmal so eine Reihe von Ankündigungen für dieses Thema Fnord. Das heißt, erstmal taucht das Wort immer mal wieder auf. An bestimmten Stellen von manchen Leuten ist dann zu hören, dass sie die Fnords gesehen hätten. Sie wären endlich in der Lage, die Fnords zu erkennen. Das kommt dann immer so im Zusammenhang mit, sie haben die Zeitung aufgeschlagen und haben endlich die Fnords gesehen. Joe Malik denkt erstmal die ganze Zeit, es würde auch da wieder um irgendwelche merkwürdigen Monster aus der Frühgeschichte, aus Atlantis oder sonst irgendwas gehen, was ihm vorher so alles erzählt worden war. Und es dauert so eine ganze Weile, bis er dann tatsächlich selber sozusagen an den Punkt kommt, wo Hagbard zu ihm sagt, jetzt ist die Zeit für dich reif, die Fnords zu sehen. Und das ist dann so eine Situation, wo er eigentlich erstmal gar nichts von mitbekommt. Das heißt, unmittelbar nach dieser Zeile im Buch, it's time for you to see the Fnords, passiert erstmal nichts, sondern er wacht am nächsten Morgen auf, schon im nächsten Satz. Da ist einfach so ein richtiger Bruch drin. Und es erklärt sich dann erst im Laufe der nächsten Absätze, was in der Zwischenzeit wohl passiert ist, weil an irgendeiner Stelle, also er wartet jetzt, er müsste jetzt irgendwie vermutlich die Fnord sehen können, irgendwas muss passiert sein, er weiß aber nicht, was passiert ist. Und er schlägt dann die erste Seite, also er macht dann einfach, kauft sich die New York Times und schaut die erste Seite an, was da drauf steht. Und dann sieht er die Fnords auf der ersten Seite der New York Times. Er sieht, wie nach jedem Zitat eines sowjetischen Delegierten bei der UNO alles, was der sagt, immer mit so einem Fnord dahinter markiert ist. Und er sieht das auch bei anderen Themen, bei einem Text über Umweltverschmutzung, also auch die ekligsten Fakten darüber dann auch immer mit einem Fnord versehen sind, und er kann die ganz deutlich sehen. Er sieht immer dieses Wort sehr deutlich an Stellen, wo er weiß, dass er das vermutlich vorher nicht gesehen hätte. Und dann kommt der Moment, wo er sich daran erinnert, was Hagbard Selene mit ihm getan hat. Und diese Beschreibung ist erstmal, dass er sich daran erinnert, er muss irgendwie hypnotisiert worden sein. Hagbard Selene scheint ihm irgendwelche Dinge eingeredet zu haben. Und dann erinnert er sich aber an frühere Dinge, an die Urkonditionierung, nämlich daran, wie die Fnords ursprünglich mal in sein Bewusstsein geimpft wurden, in sein Nervensystem geimpft wurden. Und da geht es um die Situation Schule, in der ersten Klasse auch gleich. Der Lehrer schreibt halt dieses Wort Fnord an die Tafel, und währenddessen dreht sich ein Rad mit so einem Spiral Design, das turned and turned and turned, and his voice droned on. If you don't see the Fnord, it can't eat you. Don't see the Fnord, don't see the Fnord. Also wenn du den Fnord nicht siehst, wenn du das nicht siehst, was da an der Tafel steht, dann kann dir das auch keinen Schaden zufügen, es kann dich nicht fressen. Und das heißt, er wurde offensichtlich in so einem wie auch immer gearteten Programm darauf konditioniert, wie in dem Buch offensichtlich die meisten Menschen, die irgendwie in der Schule waren, diese Fnords nicht zu sehen. So, das heißt, hier passiert so eine mehrteilige Konditionierung, also geht jetzt nicht zu weit in die Theorie rein, das wird jetzt so ein bisschen die Zeit sprengen, wie sowas in der Praxis auch funktionieren kann. Man würde das landläufig einfach als Gehirnwäsche bezeichnen, das ist, glaube ich, auch das, worauf es hinauslaufen soll. Also erstmal praktisch diese Konditionierung, die praktisch auch über so ein hypnotisches Element eingeleitet wird, über dieses Spiralrad, das sich da dreht. Es geht dann darum, diesen Begriff einerseits mit Panik zu besetzen, also wenn irgendwo Fnord auftaucht, soll man sich davor fürchten, nämlich dass es einen möglicherweise fressen könnte, dass es einem irgendwie Schaden zufügen könnte. Es ist absichtlich unscharf gehalten offenbar. Und das, was man machen soll, um sozusagen nicht gefressen zu werden, ist diesen Fnord nicht zu sehen. Das ist also so eine mehrteilige Konditionierung, einerseits auf bestimmte Markierungen, wenn dieses Wort irgendwo auftaucht, mit Panik zu reagieren, und das andererseits aber auch sofort wieder zu vergessen, das komplett, also einerseits diese Angst und aber eben auch, dass man es gesehen hat. Dieser Fnord ist eigentlich nicht da. So, und dann wird das natürlich offensichtlich in dieser Art und Weise benutzt, dass diese Fnords dann in bestimmte Meldungen eingebaut werden. Also fast alle Beispiele in der Illuminatus-Trilogie beziehen sich erstmal auf Nachrichten, auf politische Propaganda in dem Sinn, auf Meldungen, die dann eben bei den Leuten mehr Panik auslösen sollen, als sie das ohnehin schon tun. Und das ist auch schon so der erste kleine Hint darauf, dass hier eine Leerstelle existiert, weil Wilson ja selber schreibt, dass die Leute, the third step of course was to attribute this anxiety to the news stories which were bad enough in themselves anyway. Also der dritte Schritt ist, diese Angst, diesen Nachrichten zuzuschreiben, die darauf zu übertragen. Und das sind aber Nachrichten, die eigentlich auch von sich aus schon schlimm genug sind. So, und da ist jetzt nämlich auch die Frage, wozu ist diese überschüssige Angst da? Die erste Geschichte, das klärt sich so ein bisschen auf. Aber wo kommt die sonst her? Wozu ist das gut, das sozusagen noch zu übertreiben? So, und die direkte Wirkung auf Joe Malik ist, dass er sozusagen in den Worten von Wilson all seine linksradikale Arroganz und seine Abneigung den Mitmenschen gegenüber vorübergehend einbüßt, weil er eigentlich eher so Mitleid damit fühlt. Er versteht zum ersten Mal, warum die Leute eigentlich diesen ganzen Unfug glauben, warum sie alle möglichen Dinge einfach nicht mitbekommen. Er versteht jetzt, dass das ja eben alles über diese Fnords markiert ist und die Leute dazu bringt, die immer weggucken, dass sie an Obdachlosen vorbeigehen können, ohne mitzubekommen, was deren Schicksal ist und so weiter, dass sie alle möglichen Nachrichten genau in der richtigen Weise wahrnehmen, dass sie bereit sind, ihre Kinder in den Krieg zu schicken und so weiter. Und er sagt eben, es ist ja kein Wunder, dass diese Poor Bastards das alles so machen, zu denen er ja offensichtlich vorher auch selber noch gehört hat. So, und dann stellt er fest, dass es aber eben eine zweiteilige Maschinerie ist. Also die eine besteht genau aus dieser Fnord-Konditionierung, also aus einer Auslösung von Dauerpanik, die Leute einfach in so einem permanenten Alarmzustand zu halten über diese Fnords, die sie jeden Tag damals aus der Zeitung bekommen haben. Wer weiß, wo die Fnords entsprechend dann heute sitzen müssten, wenn man das genauso beschreiben will. Auf der anderen Seite stellt er fest, dass in der Werbung keine Fnords zu finden sind. Also das ist bei Wilson auch sehr wichtig. Er ist ja so in dem Sinn halt auch Libertarian, dass er halt diese ganze Konsumidee dann eben auch als so eine Art Einlullung beschreibt, dass er an der Stelle also aus der Werbung heraus sozusagen diese Imperative auch gar nicht wahrnehmen würde. Das ist für ihn erstmal hauptsächlich dazu da, die Leute mit dieser wunderbaren Wahnwelt einfach ruhig zu stellen. Das heißt, einerseits haben sie die Panik aus der Politik und andererseits können sie sich dann in diese Werbewelt, in diese Konsumwelt flüchten, wo es diese Fnords nicht gibt, wo diese Panik abwesend ist. So, und der Twist sozusagen, die Art, wie man diese Fnords dann dekonditionieren kann, das geht im Grunde aus dieser Erinnerung hervor, die John Malik als erstes hatte, daran, was Hagbert Sleen zu ihm gesagt hat. You will look at the Fnord and see it. Also in dem Moment, wo du da hinguckst, siehst du den auch wirklich. Also er hat ihm das offensichtlich unter Hypnose genau gegenteilig wieder umkonditioniert, wenn man so will. Your heart will remain calm, your adrenaline gland will remain calm, calm, all over calm, you will not panic, you will not evade it or black it out, you will stay calm and face it. So, und das ist praktisch offensichtlich einfach genau die Gegenkonditionierung, die so ein bisschen darauf aufbaut, dass es ursprünglich genau andersrum eingebaut wurde. Also dass den Leuten halt sehr systematisch als Kindern diese Konditionierung andersrum eingeprägt worden war. Sie sollen eben in Panik versetzt werden, wenn sie den Fnord sehen. So, ob Hagbert da auch mit einem Spiralrad operiert hat, ist unklar. Also die Trilogie unterstellt eher, dass es da um die Anwendung von Drogen oder dergleichen ging. Aber das wird auch nicht weiter verfolgt, also auf jeden Fall wird von dem Begriff Hypnose hier gesprochen und dann eben mit dieser, wenn man so will, NLP-artigen Umkonditionierung verfahren. Und das sind erstmal die Sachen, die wir sozusagen aus der Illuminatus-Trilogie darüber erfahren. Im weiteren Verlauf geht es dann auch immer wieder nur darum, dass man plötzlich alles ganz anders sieht, dass dann eben auch, Filme oder andere Sachen, die man wahrnimmt, ohne Fnords plötzlich ganz anders aussehen, dass John Malik insgesamt also den Eindruck hat, ganz anders mit der Welt umgehen zu können dadurch, dass er von diesem Fluch befreit ist. Wie gesagt, gibt es in dieser Idee allerdings so eine Reihe von Leerstellen, die auch immer gern so ein bisschen übersehen werden. Nämlich hauptsächlich die Frage, wer das eigentlich tut, also woher diese Konditionierung ursprünglich kommt. Das wird ja nicht unbedingt offen gelassen in dem Buch. Allerdings wird dafür der Platzhalter verwendet, der für alles andere auch verwendet wird. Das sind eben die Illuminaten. Das ist halt die böse Verschwörung, gegen die sich die Discordia schon in einem langen historischen Ring sozusagen zur Wehr setzen, die sie versuchen zu entmachten. Das heißt, diese Lehrer, die diese Konditionierung am Anfang der Schulzeit also schon unternehmen, sind im Buch einfach Agenten der Illuminaten. So funktioniert das dort. Und man kann das natürlich experimentell auch annehmen und sich jetzt einfach überlegen, wie das dann in der Praxis funktionieren soll. Man kann sich aber auch überlegen, wenn es diese Konditionierung so nicht gibt, wenn die Illuminaten nicht in der Lage sind, in sämtlichen Schulen dafür zu sorgen, dass gleich am Anfang diese Konditionierung vorgenommen wird, wo kommt das denn sonst her? Also was beschreibt Wilson da eigentlich? Was für eine Leerstelle wird mit diesem Begriff eigentlich gefüllt? Wie sieht diese Konditionierung, diese Gehirnwäsche normalerweise aus? Und erstmal natürlich kann man sich überlegen, so die klassischen Beispiele von Gehirnwäsche-Konditionierung, die bekannt sind, also diese Geschichten mit Subliminal Messages in der Werbung zum Beispiel, man so an Homer Simpson und das Clown College denkt zum Beispiel, diese Werbung hat überhaupt keine Wirkung auf mich. Das wäre so eine ganz typische Repräsentation davon, wie sowas funktionieren soll, also dass sozusagen auf so einer unterschwelligen Ebene Botschaften im Informationsstrom versteckt werden oder vielleicht auch gar nicht versteckt werden, aber einfach geschickt untergebracht werden. Und dann natürlich auch die harte Version von Gehirnwäsche, wie sie dann zum Beispiel gerade aus der Praxis verschiedener Geheimdienste bekannt ist. In den Vereinigten Staaten wäre das dann zum Beispiel das MK-Ultra-Programm, das halt über einen langen Zeitraum, hauptsächlich in den 60ern, frühen 70ern, dazu da war, auszuprobieren, inwiefern man Leute tatsächlich halt komplett umkonditionieren kann, wie weit das Nervensystem umzubauen geht. Das sind so die klassischen Repräsentationen, bei denen aber schon mal auffällt, dass sie nicht so tief ansetzen, also dass sie natürlich immer schon auf irgendwas aufbauen. Diese Gehirnwäsche einerseits oder eben auch diese unterschwellige Beeinflussung, die lenkt ja nur noch in eine bestimmte Richtung. Also man geht davon aus, dass die Leute bereits grundsätzlich bereit sind, irgendwas zu kaufen oder grundsätzlich bereit sind, zum Beispiel dann eben für irgendjemanden zu arbeiten, sich in den Dienst von irgendeiner Institution zu stellen. Man versucht ja dann hauptsächlich nur noch dafür zu sorgen, dass da ein anderes Programm läuft, dass sie was anderes kaufen, dass sie genau das kaufen, was man von ihnen möchte, dass sie genau für die Institution arbeiten, die sie dann eben konditioniert hat. So, und das wirft genau die Frage auf, wo die Manipulation eigentlich ansetzt. Das ist so ein bisschen die zentrale Frage, die die Fnords berühren, die also gerade auch, glaube ich, in dieser populären Verwendung so ein bisschen untergeht. Da macht man sich gern die Vorstellung, dass eben das Böse in der Welt einfach daher kommt, dass die Menschen einfach dazu manipuliert werden, dass es also wenige gibt, die die anderen Menschen sozusagen mit bestimmten Reizen, mit bestimmten unterschwelligen Informationen oder eben auch mit outright Gehirnwäsche dazu bringen, das zu tun. Und dass es ohne diesen Einfluss entsprechend auch nicht so funktionieren würde, dass die Menschen von sich aus also bestimmte Dinge gar nicht tun würden. Die beiden klassischen großen Felder der Manipulation in der gesellschaftlichen Praxis, wenn halt einerseits im politischen Bereich das Feld der Propaganda, im ökonomischen Bereich das der Werbung. Da habe ich jetzt mal ganz oldschool hier so Bücher. Und geht einfach erstmal um Propaganda, wo sie eigentlich herkommt, wo dieser Begriff auch herkommt. Der hat bis zum Ersten Weltkrieg keine besonders große Rolle gespielt. Und den haben dann hauptsächlich die Verlierer für sich entdeckt. Das heißt, die haben die Mittelmächte, die Deutschen hauptsächlich dann entdeckt, dass sie ja eigentlich gar nicht im Felde besiegt wurden, sondern von der Propaganda der Entente, also hauptsächlich der Amerikaner und der Briten. Man hat denen dann also sehr große Fähigkeiten zugeschrieben und gerade eben wie dann die Oberhäupter, die oberste Heeresleitung dann sozusagen hinterher darüber sprach, über Propaganda, auch dass man das jetzt selber entsprechend für sich einsetzen müsste, das nahm dann sehr schnell so einen religiösen Ton an. Über Ludendorff heißt es, dass er dann den Eifer eines Geistlichen entwickelte, der von der Kanzel Glauben und Gottesfurcht predigt und also genau von dieser Propaganda jetzt plötzlich sich all diese Möglichkeiten erhoffte, die offensichtlich die anderen ja schon benutzt hatten. Eine Folge der späten Entdeckung der Propaganda, schreibt Wolfgang Schievelbusch über die Kultur der Niederlage, eine Folge der späten Entdeckung der Propaganda war das nicht ganz untypisch deutsche Phänomen, dass eine Sache, die in ihrem Ursprungsland nicht mehr als ein nützliches Werkzeug war, nun eine ideelle, um nicht zu sagen idealistische Überhöhung erfuhr und zu einer Art Heilslehre wurde. So, die Deutschen begannen dann damit, Propaganda eigentlich sozusagen zu der wichtigeren Waffe sogar zu erklären. Also für einige Jahre wurden da eine unglaubliche Anstrengung darauf verwandt, den besseren Propagandaapparat zu schaffen. Und genau diese Überlegungen, die da drin stecken, also einerseits, wir haben gar nicht verloren, sondern wir haben eigentlich nur vor dieser Propaganda irgendwann die Waffen strecken müssen. Das hat ja dann eben auch immer die umgekehrte Entsprechung bei denjenigen, deren Propaganda siegreich war, die einfach natürlich dann auch sagen, wir mussten ja gewinnen, weil unsere Ideen einfach überlegen waren. So, und dieses Blatt hat sich dann historisch ein paar Mal gewendet. Bekanntermaßen sind dann die Deutschen als Anwender von Propaganda sehr erfolgreich gewesen, wenn man an das Reichspropagandaministerium unter Josef Goebbels dann denkt. Das wiederum ist dann genau auch von deren politischen Gegnern natürlich auch krass überhöht worden. Also gerade die Kommunisten, die sich dann versuchten, mit der Frage zu beschäftigen, warum die Deutschen eigentlich mehrheitlich den Nazis hinterhergelaufen sind, statt ihnen, warum es dann plötzlich diese überwältigenden Mehrheiten für dieses nationalsozialistische Programm gab, diese ganze Mittäterschaft auch in diesem Ausmaß, da war dann die Propaganda plötzlich auch eine sehr praktische Ausrede. Also man konnte einfach auch sagen, die Leute sind ja gar nicht so, das sind immer noch unsere guten Deutschen, das ist immer noch unser gutes Volk, das wir ja nach wie vor auch gerne von den Nazis zurückhaben wollen. Die sind von der Propaganda verführt worden. So, das heißt, in der Geschichte der Propaganda, in der Geschichte ihrer Wahrnehmung, gibt es immer diese sehr merkwürdige Schiefwahrnehmung, Fehlwahrnehmung kann man nicht sagen, schiefe Wahrnehmung von der tatsächlichen Macht davon. Das heißt, dass ihre Inhalte und ihre Wirkung so ein bisschen vom Himmel fallen, dass sie aus der Propaganda selbst stammen, sich auch daraus erklären. Und dass sozusagen die Frage, warum die Leute sowas glauben oder warum das dann auf einen fruchtbaren Boden fällt, letztlich auch so ein bisschen zu vernachlässigen ist. Es ist dann für die politische Praxis sowohl der Sieger als auch der Unterlegenen auch sehr viel einfacher, das dann damit zu erklären. Also um das vielleicht nur ganz kurz historisch zu illustrieren, war zum Beispiel eben die Wirkung dieser nationalsozialistischen Inhalte auch schon lange vor der Existenz ihres riesigen Propagandaapparats ziemlich bemerkenswert. Also als Hitler dann aus seiner Festungshaft entlassen wurde, hat er bereits in den ersten ein, zwei Jahren beliebig große Säle füllen können mit seinen Ansprachen, die zu dem Zeitpunkt, na gut, ob er jetzt ein guter Rhetoriker war oder nicht, darüber kann man sich streiten, die aber zu dem Zeitpunkt wirklich noch komplett über die Inhalte funktioniert haben, diese Veranstaltung. Da gab es noch keine riesige Medienmaschinerie drumherum, er ist noch nicht mit dem Flugzeug rumgeflogen, man hat das noch nicht so aufgezogen. Die Leute schienen einfach tatsächlich auf diese Inhalte einzusteigen. Damit ist er erstmal groß geworden, damit hat er sich auch erstmal als Aspirant sozusagen angemeldet, der dann später diese ganzen Mittel in die Hand bekam. Also an der Stelle, wie gesagt, kann man schon davon sprechen, dass Propagandamanipulation gerne als Ausrede verwendet wird, dafür, dass man halt andere Mechanismen oder Prozesse nicht erklären kann oder erklären will, weil sie vielleicht auch eine bestimmte Kränkung darstellen. Im ökonomischen Bereich soll die Manipulation dann eben hauptsächlich über die Werbung passieren. Auch da gibt es ähnliche Vorstellungen davon, also gerade wiederum auch sowohl bei Verfechtern wie auch bei Kritikern der Werbung, die halt sich in der Wirkung davon halt offensichtlich völlig verschätzen, die also in der Regel davon ausgehen, dass die Leute dadurch eigentlich fast beliebig beeinflussbar sind und dem auch fast beliebig folgen. Da habe ich schon wieder so ein Buch, Hardcopy. Das ist in dem Fall von Rolf Lindner. Das Buch heißt Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, Ideologie und Praxis der Werbung. In dem Buch, das ist aus den 70ern, heute argumentiert er, glaube ich, auch ein bisschen anders, gerade auf dem Gebiet. In dem Buch geht es genau auch um die Frage, was sozusagen aus der Manipulation, aus der Werbung heraus machbar ist, inwiefern die Konsumenten, die Adressaten, das Publikum tatsächlich beeinflussbar sind und inwiefern sie also sozusagen bestimmte Bereitschaften oder bestimmte Konfigurationen schon mitbringen. Im Laufe des Buches geht es auch erstmal darum, an welcher Stelle die Werbung ökonomisch ansetzt. Tut mir leid, dass ich auch dafür nicht wirklich die Zeit habe, um das jetzt lang zu erklären. Also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Lindner bezieht sich sehr intensiv auf Marx an der Stelle, auf die Idee, dass es sozusagen diesen Vorgang der Kapitalzirkulation gibt, dass also im Kapitalismus sozusagen die der Verwertungsprozess im Wesentlichen in zwei Phasen unterschieden werden kann. Einerseits die Produktionssphäre und andererseits die Zirkulationssphäre, die Verkaufssphäre, wenn man die so nennen möchte. Das heißt, in der einen Hälfte dieses Kreislaufs werden die Dinge hergestellt und in der anderen Hälfte werden sie verkauft, um es mal ganz simpel zu machen. Und um halt die Profite zu steigern, um halt mehr aus dieser Zirkulation rauszuschlagen, muss man die Umlaufzeit einfach immer weiter verkürzen. Man muss dafür sorgen, dass dieser Vorgang immer schneller passiert. So, und auf der Seite der Produktion kann man dann natürlich einfach die Arbeitsproduktivität erhöhen. Man kann bessere Maschinen einsetzen. Man kann die Arbeiter irgendwie krasser disziplinieren, dafür sorgen, dass sie selber von früh bis spät mit Überstunden und so weiter arbeiten wollen. In der Sphäre des Verkaufs, der Zirkulation, sind natürlich dann gerade solche Elemente hilfreich, die den Verkauf beschleunigen, die dafür sorgen, dass die Ware schneller zu den Käufern kommt, beziehungsweise die dafür sorgen, dass die Käufer wissen, dass es die Ware gibt und wo es sie gibt. So, genau an der Stelle setzt die Werbung ja erst ein. Das heißt, sie hat eigentlich genau diese Funktion. So baut Lindner diese Argumentation auf, dass sie genau an dieser Stelle diese Zirkulationszeit verkürzen soll, dass sie praktisch dafür sorgen soll, dass die Leute nicht erst lange suchen müssen, wo sie das kaufen, dass sie wissen, was sie kaufen sollen, wo es das gibt, in welchen Mengen das gerade abgesetzt werden muss und so weiter. Weil natürlich, je schneller man das verkauft hat, desto schneller ist das Lager wieder leer, dann kann man wieder neu produzieren. Jeder, der an der Stelle halt einen Vorsprung erzielt, setzt sich in der Konkurrenz gegen seine Wettbewerber durch. So, die Voraussetzung dafür ist natürlich trotzdem, dass die Leute schon kaufen wollen. Das heißt, die Werbung erreicht sie überhaupt nicht, wenn sie gar nicht grundsätzlich darauf aus sind, das, was sie an Geld in der Hand halten, in Waren umzusetzen, wenn sie sich von diesem Erwerb der Waren nicht auch schon irgendwas versprechen. So, und damit operiert die Werbung dann eigentlich auch sehr systematisch. Das heißt, sie versucht, Waren tatsächlich zum Element der Sinnstiftung zu erheben, da bestimmte Qualitäten dran festzumachen, die jetzt eigentlich in der bloßen Bedürfnisbefriedigung durch so einen Gebrauchsgegenstand nicht unbedingt drinstecken würden. Da gibt es dann entsprechend, also das jetzt einfach mal aus der Zusammenfassung aus dem Buch von Lindner heraus, daran, dass es den Waren zukommen soll, das Leben mit Sinn zu versehen, daran, dass die Wertgegenständlichkeit der Ware zum Indikator persönlicher Eigenschaften werden kann, daran, dass die Ware als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel, als Instrument der Selbstdarstellung und der Identitätsfindung dient, zeigt sich, wie sehr das Individuum im gesamten Alltagsleben vom Machwerk seiner eigenen Hand, das ist ein kleines Marx-Zitat, beherrscht wird. So, das heißt, Lindner ist an der Stelle sehr deutlich, dass sozusagen ohne die Bereitschaft von vornherein, also sein Leben bereits über die Waren zu definieren, die man mit dem erworbenen Geld kaufen kann, die Werbung auch gar nicht unbedingt verfangen würde, dass es also auch an der Stelle eher um die Modifikation geht. Es geht auch an der Stelle nur darum, was gekauft werden soll und wann und wie, nicht darum, dass gekauft werden soll. Das heißt, sowohl kann man jetzt zusammenfassend sagen, im Falle der politischen Propaganda wie auch im Falle der ökonomischen Propaganda, also der Werbung, muss das auf einen fruchtbaren Boden fallen. Es muss die Voraussetzung dafür geben, dass Menschen also bereits sich grundsätzlich erstmal in den Dienst einer Sache stellen lassen oder dass sie eben bereit sind, ihr Leben über die Waren zu definieren, die sie erwerben können. In der Praxis kommen beide Elemente, sowohl die Propaganda als auch die Werbung, dann gerne auch so ein bisschen als Auswahl aus der unübersichtlichen Welt daher. Das heißt, sie präsentieren sich auch so ein bisschen als Ratgeber, als irgendeine Art von Vorschlagsinstanz, die es einem also sozusagen abnimmt, selber sich die ganze Welt noch anzuschauen, die Dinge, die es gibt, die Möglichkeiten, die einem offen stehen, und man kann einfach der Auswahl folgen, die dann entsprechend aus dem bevorzugten politischen Kanal oder der bevorzugten Marke, der bevorzugten Ecke von Warenanbietern sozusagen kommen. Und da findet natürlich auch dadurch einfach eine massive Reduktion statt. Das heißt, diese Auswahl ist ja dann sozusagen immer interessiert. Es geht also auch aktiv darum, diese anderen Inhalte dann auch auszublenden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es auf jeden Fall erstmal schon nicht mehr so schwer, sich zu überlegen, wie dann sozusagen eins dieser Fnord-Attribute zustande kommt, also diese gründliche Ignorierung der Restwelt, also von dem, was gerade nicht für den Erwerb der richtigen Ware oder für den Dienst an der richtigen Institution oder der richtigen Firma notwendig ist. Eine weitere Leerstelle, die bezieht sich jetzt gar nicht auf Illuminatus selber, sondern dann eben schon eher auf die populäre Rezeption davon, nämlich auf die Frage, wie man diese Konditionierung loswerden kann, wie man sozusagen diese Fnords durchschauen kann oder mit ihnen brechen kann. Und das wird halt sehr gerne simpel auf diese Idee runtergebrochen, einfach das Gegenteil von dem zu propagieren, was in dieser ersten Schulklasse sozusagen gesagt wurde, und einfach zu sagen, man soll die Fnords sehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Idee an diesem Jahresrückblick, zu sagen, wir zeigen sozusagen die versteckten Botschaften, diese unterschwelligen Mitteilungen. Da steckt aber immer so ein bisschen die Falle drin, wenn das Fnords sind, die man tatsächlich einfach ohne weiteres erkennen kann, die tatsächlich, wie gesagt, größtenteils eigentlich auch in ganz populären, normalen Internetkanälen verhandelt werden, muss man sich die Frage stellen, ob das eigentlich die Manipulatoren sind, also ob das eigentlich die Botschaften sind, die so unhintergehbar sind. So, also die Leichtigkeit, mit der das dort vorgeführt wird, die Leichtigkeit, mit der man auch darüber lachen kann, deutet eigentlich eher darauf hin, dass es ein bisschen tiefer sitzt und dass also diese etwas brachialere Methode, die bei Illuminatus vorgeschlagen wird, das also wirklich aktiv zu dekonditionieren, sich also zu überlegen, warum man an die Wahnwelt und an die Propaganda so angebunden ist und wie man damit umgehen kann, dass man dem vielleicht mehr entgegensetzen muss, als einfach nur bestimmte Nachrichten als vermeintliche Fnords zu enttarnen, die sie vielleicht gar nicht sind oder die sie vermutlich gar nicht sind. So, und da gibt es genauso dann eben auch für die Praxis genau diesen zentralen Unterschied, also das, was sozusagen in der Kommunikationsguerilla, Mediengerilla-Idee meistens drinsteckt, ist diese Idee der Subversion, also einfach die Fnords, wenn man so will, so ein bisschen lächerlich zu machen, so ein bisschen der Transparenz preiszugeben. Und meine These wäre, dass das nicht ausreicht, also vielleicht auch einfach aus der Praxis der letzten Jahre ganz gut sichtbar ist, dass es nicht ausreicht und dass man einfach tiefer ansetzen muss, dass diese Idee, dem Fluch sozusagen einen Gegenfluch entgegenzusetzen, mit großer Wahrscheinlichkeit viel wirksamer sein könnte. Wenn ich nicht unbedingt angeben kann, wie das aussieht, ich habe da so ein paar Gedanken zu formuliert, wie das funktionieren könnte, möchte aber erst nochmal darauf eingehen, auf diesen Zusammenhang von Manipulation und Verinnerlichung, also was in den Menschen, was auch in jedem hier Anwesenden sozusagen von vornherein schon an Grundbedingungen, an Vorkonfigurationen vorhanden ist. Und dazu brauchen wir den marxistischen Begriff des notwendig falschen Bewusstseins. Das ist also auch eine klassisch-marxistische Idee, die im Wesentlichen heißt, dass es bestimmte Bewusstseinsformen geben muss, damit eine Gesellschaft in der Weise funktionieren kann, wie sie funktioniert. Das heißt, dass diese Ideologien nicht irgendwie Abfallprodukte sind oder irgendwelche Verirrungen sind oder dergleichen, sondern dass der Laden nur läuft, weil die Menschen bestimmte Dinge glauben, weil sie sich von bestimmten Sachen in einer bestimmten Weise überzeugen lassen. So, und da gibt es das klassische Beispiel dafür ist, who put you in your place? Das ist vielleicht so diese Grundfrage, aus welchem Grund bist du eigentlich an der sozialen Stelle, an der Position, wo du gerade bist, in der gesellschaftlichen Hierarchie, der Klassenstruktur und so weiter. Und da gab es sozusagen noch in der vorbürgerlichen Welt, so in der Feudalgesellschaft, natürlich die simple Antwort darauf war immer, Gott hat dich genau an diese Stelle getan. Du bist sozusagen einfach in eine bestimmte Klasse geboren worden, an eine bestimmte Stelle gesetzt worden von ihm. Und da hast du dann auch einen Grund zu bleiben. Also das krasseste Beispiel dafür wäre dann eben das indische Kastensystem. Aber es ist natürlich im Grunde eigentlich die Idee jeder Klassengesellschaft unter feudalen Bedingungen gewesen. Das hat sich dann in der bürgerlichen Welt sehr grundlegend verändert. Also da gibt es erstmal natürlich so ein revolutionäres Moment, dass man erstmal sagt, das ist gar nicht Gott gegeben, beziehungsweise es wird sogar religiös aufgeladen zu sagen, du kannst deine Position verbessern, du kannst durch deine eigenen Werke sozial aufsteigen und das wird von Gott auch noch belohnt. Das ist sozusagen eine gute Tat, das ist gern gesehen. Und diese Idee ist dann aber einfach irgendwann auch schon wieder umgekippt, weil man natürlich irgendwann auch merken musste, dass viele Menschen ihre Position gar nicht wirklich verändern können, dass die Klassenzusammensetzung der meisten Staaten doch erstaunlich stabil blieb, trotz dieser ganzen Propaganda, trotz dieser ganzen Ideen. Und man verfiel dann eben auf sozusagen den Platzhalter für Gott, die Natur. Das heißt, vermutlich heute die häufigste Art zu begründen, warum Menschen eine bestimmte Stelle in der Gesellschaft zugewiesen bekommen und damit im Grunde auch irgendwie zufrieden sein müssen, ist eben, das ist entsprechend ihrer natürlichen Ausstattung. Sie haben eben bestimmte Talente mitgegeben bekommen, das ist alles irgendwie Erbmasse und so weiter, was in der Endkonsequenz natürlich immer heißen müsste, die Leute, die am Rande der Gesellschaft vielleicht irgendwie in der Obdachlosigkeit leben, die haben einfach schlechte Gene, während dann eben Menschen, die zur gesellschaftlichen Elite zählen, eben auch von der Natur einfach schon besser ausgestattet sind. Das ist so ein bisschen diese Naturgerechtigkeit, die da propagiert wird. Das ist so eine ganz typische Form von falschem Bewusstsein, die Menschen dazu bringt, sozusagen mit ihrer Rolle in der Gesellschaft sich erstmal abzufinden, einfach erstmal hinzunehmen, dass ihnen ja auch gar nicht mehr zusteht, dass sie halt im Grunde genau das bekommen, was sie auch verdienen, dass eben andere einfach besser sind als sie, dass sie einfach mehr können als sie, dass sie einfach ein größeres Vermögen haben, Menschen zu führen, dass da eben auch noch bestimmte Fähigkeiten auch gerade in Ausübung von Herrschaft sozusagen mit drinstecken. Eine zweite wichtige Form des falschen Bewusstseins ist halt die Idee, dass die Gesellschaft nicht in verschiedene Interessengruppen zerfällt, die sozusagen untereinander in Konflikt stehen, wie es ja eigentlich der Fall ist. Also tatsächlich haben verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen der Gesellschaft unterschiedliche Interessen, sondern dass man dann behauptet oder sozusagen sich dieser Idee hingibt, dass man eigentlich zusammen gegen einen äußeren Feind steht, was einfach die klassische Idee des Nationalismus ist, diese Idee einer Volksgemeinschaft sozusagen, einer Gemeinschaft von Menschen, die ein bestimmtes Territorium bewohnen, die dann plötzlich alle angeblich ein Interesse haben, das genau auch diese rivalisierenden Interessen untereinander dann überdeckt. Das heißt, das vermutlich beste Beispiel dafür ist tatsächlich diese Idee des sozialen Friedens in Deutschland. Das heißt, wenn man hier versucht, auf seinen eigenen Interessen zu bestehen, wie, keine Ahnung, die Gewerkschaft der Lokführer das irgendwann vorgemacht hat, vor noch gar nicht so langer Zeit, die einfach gesagt haben, wir wollen mehr Geld, was eine unglaublich nachvollziehbare, sympathische Aussage ist. Sie können mit diesem Mehr an Geld sich dann einfach mehr kaufen und so funktioniert diese Gesellschaft, ja. Sie wurden dann eben genau mit diesen Argumenten überschüttet, sie würden den sozialen Frieden gefährden, sie würden also sozusagen das Wohlergehen des Staates gefährden und damit eben auch diesen Staat in der Konkurrenz zu den anderen Staaten unterminieren und schlussendlich natürlich immer übertragen auf die Nation. Wir Deutschen, wir müssen dann zusammenhalten gegen die anderen, die machen uns sonst ein und so weiter. Das heißt, über diese Idee der Staatenkonkurrenz, über diese Idee der äußeren Konkurrenz werden dann diese inneren Konflikte oder inneren Interessenunterschiede systematisch verwischt. So, und der Punkt ist, also es gibt dann auch noch andere Formen von falschem Bewusstsein, die sehr häufig vorkommen, das sind aber vielleicht die wirksamsten. Und notwendig heißt eben tatsächlich nicht, dass das jetzt jeder komplett so verinnerlicht haben muss. Das ist kein Automatismus, da ist keine Mechanik am Werk. Es ist nur so, dass der Laden einfach nur dadurch läuft, dass es eine genügend große Zahl von Menschen so verinnerlicht hat. So, dass sie also tatsächlich der Auffassung sind, dass sie als Deutsche funktionieren und eben nicht als sozusagen Menschen mit eigenen Interessen. Und dass sie eben im Grunde schon an der richtigen Stelle in der Gesellschaft sitzen und vielleicht mit so einer minimalen Auf- und Abstiegsoption. So, und diese Sachen sind natürlich genau durch Propaganda, durch Werbung sehr sauber abrufbar. Also, dass man dann eben nur die richtigen Waren kauft, nämlich die deutschen Waren kauft, die regionalen Waren kauft, dass man eben dann sich für die richtigen Dienste zur Verfügung stellt, nämlich die, die in diesem Land groß sind, die einen dann entsprechend impfen. Das ist auch keine deutsche Spezialität, das so funktioniert eigentlich auch jeder bürgerliche Staat. Man kann vielleicht davon sprechen, dass der Verinnerlichungsgrad hier besonders groß ist. Und genau an der Stelle ist natürlich dann die Frage, wie die Dekonditionierung aussehen soll. Dafür habe ich einerseits, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit. Wie viele Minuten stand da drauf? Okay. Und andererseits würde ich das auch sowieso lieber offen lassen. Also ich habe jetzt hier zwei Punkte angedeutet, dass natürlich einerseits die materiellen Bedingungen sich natürlich am besten ändern sollten, die Menschen sozusagen zu einer Art von Interessenbewusstsein, Interessenehrlichkeit erstmal vordringen, dem Moment, wo man tatsächlich trotzdem auf seinem eigenen Interesse beharrt, auf dem, was man selber haben möchte, was in dem Zweifelsfall vermutlich erstmal immer noch mehr ist, kann man diese Idee von sozialem Frieden, von irgendeiner Art von übergeordneter Gemeinschaft sehr gut durcheinander bringen und sich entsprechend auch ein bisschen selber über diese Interessenlage ins Klare setzen. Die andere Idee ist natürlich auch selber, wie bereits beschrieben, diese Flüche, die da eingebaut sind, diese Sachen, die einem da eingeredet werden, dir steht nicht mehr zu, du musst ja schon froh sein, dass es so ist, früher war alles noch viel schlimmer, du bist ja nicht mal im Krieg gewesen und so weiter und so fort, dass man denen dann entsprechend entgegenwirkt. Bei Illuminatus, wie gesagt, war das Element der Hypnose da irgendwie als tauglich beschrieben worden. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten der Dekonditionierung. Ich habe jetzt hier als Stichwort einfach erstmal nur Acid hingeschrieben, das vermutlich eine der mächtigsten Substanzen ist, um im Nervensystem Umprägungen vorzunehmen. Ist natürlich auch eine der gefährlichsten Methoden, die ich jetzt nicht unbedingt einfach so für den Versuch empfehlen möchte. Also vielleicht wirklich erstmal mit dem drehenden Spiralrad probieren und einfach mal überlegen, was man sich selber so den ganzen Tag einredet, was eigentlich totaler Blödsinn ist, und vielleicht einfach mal das Gegenteil davon sich einreden. Das wäre vielleicht ein Weg, die Fnords zu knacken. Also sie bloß zu sehen, das scheint nicht zu reichen. Ja, vielen Dank.